NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777 ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Willkommen zur Redezeit. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden über etwas, wir diskutieren über etwas, was Sie alle schon mal gesehen haben, was wir alle kennen. Wir reden über Windkraft, denn Windräder sind ja das Symbol für saubere Energie. Erinnern wir uns, es fing an in den 1980er Jahren mit einem Windenergiepark namens Westküste. Damals wurden 30 Windmühlen dort gebaut. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Technik dann und man hatte mit der Windkraft nicht nur eine Art erneuerbare Energie, sondern auch Gesetze wie das Stromeinspeisungsgesetz sorgten dafür, dass man mit der Windkraft Geld verdienen konnte. Die Folge kennen wir, das Geschäft mit den Windrädern boomte, vielleicht nicht so stark wie damals, aber immer noch, bis den Bürgern plötzlich auffiel, es werden ja immer mehr. Von Verspargelung der Landschaft ist die Rede. Und tatsächlich, wer sich heute der Küste nähert, erlebt kaum noch einen unverbauten Horizont. Die Zahl der Windräder wächst und damit auch die Zahl der Gegner. Über deren Argumente, Zerstörung der Landschaft, Vertreibung von Vögeln und Fledermäusen und kranke Anwohner wollen wir heute Abend diskutieren. Und es bleibt ein Konflikt. Windkraft ja schon, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Wie kann eine Lösung aussehen? Darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen diskutieren. 08000 441777.
Ich finde Windkraft eigentlich ganz gut, weil wir brauchen dann die Atomkraftwerke nicht. Aber diese Windkrafträder sind ausgesprochen hässlich. Sie verunstalten ein bisschen die Natur.
Ich muss sagen, ich bin da immer hin und her gerissen, weil ich schon das Landschaftsbild nicht unerheblich finde und auch die Lärmbelästigung. Und auf der anderen Seite finde ich aber, dass die Verantwortung von uns gegenüber unserer Umwelt schwerer wiegt.
Wenn ich zum Beispiel an Fehmarn denke, vor 20 Jahren so waren so die ersten drei Anlagen dort zu sehen und die machen ja furchtbaren Lärm. Die müssten weit weg sein vom nächsten Dorf. Das muss gut vereinbar sein mit dem, was die Region betrifft. Und es kann nicht der ganze Norden für den Strom auch in Bayern zuständig sein.
Wir haben doch schon eine Überproduktion von Strom. Und außerdem, wenn man das privat betreibt, die Energieversorgung, dann gibt man von Gewinnen aus. Die Börsen müssen bedient werden, die einzelnen Unternehmen wollen bedient werden. Die Stromversorgung müsste wieder in öffentliche Hand kommen.
Hauptsache Energie. Wo sie herkommt, ist mir relativ egal, solange sie bezahlbar ist. Es wird auch so viel vorgegaukelt. Man kann es heutzutage nicht mehr nachvollziehen, woher denn die Energie nun kommt. Ist es Atomenergie oder ist es aus dem Windkraft oder aus irgendeiner anderen erneuerbaren Energiequelle?
Also es müsste verschiedene Energiesorten genutzt werden. Und nicht nur Windenergie, sondern auch für Solarenergie. Es wird auch nichts günstiger dadurch, es wird eher teurer.
Der Streit über die Windenergie, darüber reden wir heute Abend in der Redezeit. Das waren erste Meinungen, gesammelt von Katrin Benner. Und wenn wir über die Windkraft reden, ja, dann reden wir über sauberen Strom. Und Windkrafträder gibt es inzwischen mehr als genug in der Landschaft. Und wir wollen klären, kann das so bleiben? Was geschieht eigentlich mit den vielen Windrädern? Wie ist das mit Abstand zu Häusern und Gemeinden? Und wie schädlich sind diese Windmühlen für Menschen und Natur? 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Und ich begrüße in Berlin Hermann Albers. Er ist Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Guten Abend, Herr Albers.
Guten Abend.
Herr Albers, wenn Sie aus Berlin Richtung Nordsee oder Ostsee fahren, machen sich auf den Weg und sehen dann am Horizont mehr oder weniger viele Windräder. Was denken Sie dann?
Ich denke, dass es ein Teil einer veränderten Kulturlandschaft ist. Auch die Küstenländer sind ja immer durch Kulturbau geprägt worden. Nicht zuletzt der Schutz vor der Nordsee hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Ich bin froh, dass wenn ich die Atomkraftwerke in Burgdorf und Brunsbüttel bei der Fahrt in den Norden hinter mir lasse, dass man sich gleichzeitig dann der Zukunft zuwendet, dass wir auf Atomenergie verzichten können, dass wir vielleicht die Chance haben, über eine CO2-Minderung, die ja mit Windkraft sozusagen einhergeht, weil Windkraft CO2-frei ist, auch die Kohle mittelfristig ersetzen zu können und so die Küstenregion insbesondere vor dem steigenden Meeresspiegel schützen zu können. Mhm. Denn wenn wir nichts tun, kann auch die Nordsee um mehrere Meter ansteigen.
Ich danke Ihnen. Damit ist schon Ihre Position ganz klar. Das ist die Stimme des Präsidenten des Bundesverbandes Windenergie. Der zweite in der Runde ist Professor Holger Rogall. Er ist Direktor des Instituts für Nachhaltigkeit. Herr Rogall, wie geht es Ihnen, wenn Sie Richtung Küste fahren und die Windräder dort sehen?
Also die positiven Argumente, die Herr Alberts genannt hat, sind ja überhaupt nicht von der Hand zu weisen, sondern sind wissenschaftlich wohl fundiert. Da höre ich sozusagen noch keine Lobbystimme. Natürlich wird man sich mit dem, was die Bürger sagen und wie sie das finden, auseinandersetzen müssen.
Und ist das für Sie, da Sie das Thema Nachhaltigkeit ja wissenschaftlich bearbeiten, gehört diese Transparenz und diese Bürgerbeteiligung für Sie zum Thema Nachhaltigkeit?
Ja, das auf alle Fälle. Also wir gehen ja davon aus, dass die Menschheit in diesem Jahrhundert so schwere Herausforderungen hat, dass ein Wirtschaften, wie wir es heute kennen, mit internationalen Handelsströmen gar nicht mehr möglich sein wird. Wenn tatsächlich 500 Millionen Klimaflüchtlinge zu uns kommen, wie soll dann ein demokratischer Staat, wie Europa ein Staatengebilde ist, wie soll da noch normales Wirtschaften stattfinden? Also müssen wir heute beginnen, die Wirtschaft so umzubauen, dass sie den Kriterien der Nachhaltigkeit entspricht. Mhm. Und da ist ein ganz wichtiges Handlungsfeld, eins unter vielen anderen, die Frage, wie wir künftig Energie erzeugen wollen. Und das geht sicherlich nicht mehr mit Atomenergie, das sieht ja mittlerweile faktisch jeder in Deutschland so. Aber auch die Kohle ist nicht zukunftsfähig. Ist also die Frage, wie können wir die fossile Energiewirtschaft innerhalb von 35 Jahren in eine Energiewirtschaft transformieren, die dann zu 100% mit erneuerbaren Energien auskommt.
Das war die Stimme von Professor Holger Rogall. Er beschäftigt sich in dieser Sendung mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und in Bremen im Studio begrüße ich zwei Mitglieder des Bündnisses Vernunftkraft Niedersachsen, Landesverband Landschaftsschutz. Sven Schultheiß, Sie sind dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn Sie gern Küste fahren und die Windräder sehen, was geht in Ihnen vor?
Ich bin zwiegespalten, das muss man wohl so feststellen. Ich wohne noch nicht allzu lange im Norden, keine 10 Jahre. Und als ich hierher gezogen bin, war ich überwältigt von der Landschaft, von der Weite, die man hier entdecken kann. Ich selber komme aus Süddeutschland, da ist das Thema ein anderes. Da gibt es mehr Kulisse, da gibt es Berge. Aber diese Weite, die kann man in der Form, wie man sie noch vor 10 Jahren entdecken kann, leider nicht mehr entdecken. Egal, ob man Richtung Aurich fährt, Richtung Wilhelmshaven, die Küste entlang. Da ist einiges kaputt gegangen.
Sie sagten, Sie seien zwiegespalten. Was ist der Zwiespalt?
Ja, der Zwiespalt, dass man natürlich irgendwo über Dinge nachdenken muss, wie wir uns langfristig aufstellen wollen, das ist klar, das ist die eine Seite. Ich muss aber allerdings auch sagen, dass ich die Zusammenhänge, die dargestellt wurden mit Meeresspiegel, Klimaflüchtlingen, nicht im Zusammenhang mit Windkraft sehe. Mhm.
Frage ich mich schon. Gut, wir können das nachher wieder fokussieren und kommen auf unser Thema zurück. Bei Ihnen im Studio sitzt auch ein Vorstandsmitglied Ihrer Initiative, die Vernunftkraft Niedersachsen heißt, Harald Frauenknecht. Herr Frauenknecht, wie geht es Ihnen, wenn Sie gen Küste fahren?
Ja, zunächst einmal einen herzlichen Gruß nach Berlin an den Herrn Präsidenten und den Herrn Professor von Bremen aus. Wenn ich zur Küste fahre, dann denke ich insbesondere an die Energie, die ich im Auto verbrauche. Ich möchte also die gesamte Energiediskussion erweitert sehen. Mhm. Und dann ist mir vor kurzem ein schöner Satz der Physikalischen Instituts der Universität Heidelberg entgegengesprungen. Wird im Verkehrssektor beispielsweise 8% weniger Kraftstoff verbraucht, deshalb fahre ich auf der Autobahn nie mehr als 120 und werde auf der A31, wenn ich nach Ostfriesland fahre, massiv überholt.
Herr Frau, so tun Sie mir einen Gefallen, dass Sie setzen jetzt Themen und Impulse, wo womöglich Hörer anrufen und sagen, jetzt sind wir beim Autoverkehr angekommen und das ist bei den Deutschen ein sensibles Thema.
Genau, das habe ich deshalb
meine vor. Frage war, was geht in Ihnen vor, wenn Sie die Windkrafträder sehen?
Ja, das sage ich Ihnen. Wird im Verkehrssektor beispielsweise 8% weniger Kraftstoff verbraucht, so spart dies mehr Energie ein, als alle bestehenden Windkraftanlagen insgesamt produzieren. Mhm. Das geht in mir vor. Mhm. Das heißt, wenn wir die Energiefrage ganzheitlich betrachten, könnten wir unsere Landschaft retten, könnten wir die Gesundheit der Menschen schützen und könnten trotzdem eine Energiewende erreichen, die den Namen verdient hat.
Ich verstehe Ihren Ansatz, nur wir reden heute Abend über die Produktion von Energie und Strom und nicht über das Einsparen von, wobei wir sicherlich darauf kommen können, ob das eine das andere vielleicht kleiner machen würde. Ich würde gern mit Herrn Rogall anfangen, denn wir haben zig Mails heute bekommen und ich verspreche Ihnen, ich habe diverse Mails Ihnen vorzulesen, wo verschiedene Positionen klar werden. Geschrieben hat uns Jutta Reichert aus Wilstermarsch. An dem Begriff hört man schon, dass da Windmühlen stehen. Und sie fragt Herr Rogall, wie kann eine Form der Energiegewinnung wie die Windkraft nachhaltig sein oder gar ökologisch, wenn dadurch die betroffene Bevölkerung, also die tausenden Anwohner des ländlichen Raums, gezwungen wird, in Dauerexposition zu leben von Hörschall, Lärm, Infraschall, Vibrationen und Schwingungen und b, die Natur mit ihrer Artenvielfalt, ihren Wäldern als grüne Lunge abgeholzt wird und die Wälder und die Versiegelung der Moore dahin sind. Wie bringen Sie das mit Nachhaltigkeit in Einklang? Das ist die direkte Frage an Sie, Herr Rogall.
Gut, das ist ja eine Frage, die sich nur aus sehr, sehr vielen Einzeldingen zusammensetzt. Ich fand ja den Ansatz, Energiethema erweitern, eigentlich einen sehr reizvollen, weil der nämlich klar macht, es kann nicht nur um eine Technik hier gehen, sondern alle Institutionen, die in Deutschland die Bundesregierung beraten, was die Frage der globalen Entwicklung angeht, sind sich alle einig, dass wir aus der fossilen Energiewirtschaft aussteigen müssen, und zwar bis 2050. Und wenn man jetzt nicht in eine Zeit zurück will, wo die Menschen gar keine Energie hatten, das wäre jedenfalls nicht mein Nachhaltigkeitsansatz, dann muss man sich fragen, gut, wie wollen wir denn den Strom und die Wärme und die Mobilität sicherstellen? Mhm. Und da kann ich Ihnen nur sagen, bei all dem, was ich ernst nehme und auch aufnehme, was Sie von den Bürgern sagen, ohne Windenergie keine Energiewende, ohne Wind, und zwar deutlichem Ausbau, ohne einen deutlichen Ausbau der Windenergie kann es in Deutschland keine 100% Versorgung mit erneuerbaren Energien geben. Das ist aber notwendig, und zwar global notwendig, weil wir das Hauptland sind, auf das andere Länder wie China schauen. Mhm. Wir sind die Vorreiter. Ohne uns, wenn das bei uns nicht gelingt, wenn die Chinesen es nicht machen. Und dann haben wir die größte Katastrophe der Menschheit seit der letzten Völkerwanderung.
Das Stichwort deutlicher Ausbau hätte ich gerne noch mal von Ihnen etwas deutlicher. Deutlicher Ausbau, heißt das mehr Windmühlen oder heißt das andere Windmühlen?
Naja, im Bereich des Repowerings kann man natürlich sehr viele kleine Anlagen durch wenige große ersetzen. Mhm. Aber wenn die Windenergie heute knapp 10% der Stromversorgung ja bereits leistet, dann muss uns klar sein, dass die Windenergie auf 30, auf 33, auf 40% ausgebaut werden muss, weil die Photovoltaik und die Biomasse einfach nicht in der Lage ist, auf die 100%, die wir brauchen, alleine zu kommen. Also auch Wind muss stärker eingesetzt werden.
So, jetzt höre ich schon in Bremen das Gegrummel, denn das kann dem Bündnis Vernunftkraft Niedersachsen nicht schmecken, was Sie da gehört haben. Nee. Herr Frauenknecht, was sagen Sie dazu?
Ich hätte eine Anmerkung an der Stelle.
Ja, Herr Schulteis.
Es ist, ich habe eine Weile in China verbracht. Mein Bruder lebt seit Jahren dort. Also um das einmal kurz anzumerken, die werden sicherlich sich von uns nichts abgucken, ganz im Gegenteil. Aber ich will zum ganz anderen Punkt kommen.
Nee, die Frage, die konkret im Raum steht, war ja, brauchen wir einen deutlichen Ausbau der Windkraft, um irgendwann wirklich nur von erneuerbaren Energien leben zu können?
Wir sind immer Freunde von Zahlen, Daten und Fakten. Und ich möchte eine Sache klarstellen. Wir reden nicht über 10% Versorgungsanteil der Windenergie. Das ist immer das, was gerne herausposaunt wird. Aber das ist immer nur der Anteil der Produktion. Der tatsächliche Anteil im Verbrauch von Strom, den wir verwenden in der Bundesrepublik, da liegen wir bei nicht mal 2%. Und wenn wir dann über eine 100%ige Gestaltung mit erneuerbaren Energien, hauptsächlich Wind, reden, würde das bedeuten, dass wir die Anteile der Windenergie und die Anzahl der Anlagen verfünfzigfachen müssten. Dann wären wir bei 1,25 Millionen Anlagen. Und nebenbei, Wind weht nicht immer. Also selbst wenn wir die hätten, wäre keine ganzheitliche Versorgung mit Windstrom möglich.
Gut, jetzt sind wir im Zahlenstrudel angekommen. Herr Albers vom Präsident Bundesverband der Windenergie, welche Zahl speisen Sie heute Abend ein?
Also wir werden sicherlich noch verschiedene Zahlen zu diskutieren haben, aber richtig ist, was Herr Professor Rogal gesagt hat, dass die Windenergie 10% des Stromverbrauches deckt. Wir haben nicht über den Bruttoenergieverbrauch gesprochen an dieser Stelle. Mhm. Aber richtig ist auch, dass wir zum einen, so wie Herr Professor Rogal es gesagt hat, natürlich diesen Anteil steigern müssen im Bereich insbesondere der Photovoltaik und der Windenergie, weil es mittlerweile die beiden mit Abstand günstigsten Quellen sind für die Verbraucher. Und das, was auch von unseren Kollegen in Bremen gesagt worden ist, ist ja durchaus richtig. Ich gehe fest davon aus, dass die erneuerbaren Energien, darunter auch die Windenergie, eine tragende Rolle für den Sektor Verkehr und Wärme zu übernehmen haben. Denn natürlich reden wir nicht nur über Strom, sondern erneuerbare Energien. Klimaschutz bedeutet auch in den Sektoren Wärme und Mobilität voranzukommen.
Gut, heute Abend reden wir über die Windkraft und am Telefon ist Michael Nager aus Möllenbeck. Guten Abend, Herr Nager.
Schönen guten Abend. Freue mich, dass ich sprechen kann.
Gerne.
Sprechen darf. Mhm.
Frage vorweg, Herr Nager, ist in Ihrer Umgebung eine Windmühle?
Nee, in der direkten Umgebung ist keine. Mhm. Aber ich wohne hier in Mecklenburg-Vorpommern und da ist man eigentlich, wenn man, weiß ich nicht, 10 bis 15 Kilometer Landweg zurücklegt, definitiv von Windkraftverschmutzung mehr oder weniger bedroht.
Sie reden von Windkraftverschmutzung. Was ist in Ihren Augen die Verschmutzung?
Na, in meinen Augen ist die Verschmutzung einfach erstens landschaftlich wahrzunehmen und ganz deutlich auch einfach an dem Punkt, dass mit dem erzeugten Strom dem eigentlich nichts Gutes getan wird, so, weil der Strom an sich nicht gespeichert werden kann. Wir haben Spitzenzeiten, wo Unmengen Strom produziert wird, so viel Strom, dass Deutschland zum Teil ja sogar Geld an seine Nachbarländer überweisen muss, damit das deutsche Stromnetz stabil weiterlaufen kann.
Fragen wir mal an.
Unsichtbare Verschmutzung. Ja,
aber Sie haben zwei Facetten angesprochen, Herr Nager. Einerseits die landschaftliche, wie Sie nennen es, Verschmutzung, und dann die Frage, wir produzieren zu viel Strom. Herr Rogal, hat er recht?
Also Verschmutzung, diesen Begriff finde ich, sagen wir mal, als Wissenschaftler bemüht man sich ja nicht, Ideologien und Dogmen zu vertreten, sondern man schaut sich Entwicklungen an. Und als Berliner fahre ich natürlich nicht nur nach Norden, sondern in alle Himmelsrichtungen. Und wenn man an einem Braunkohlekraftwerk vorbeikommt, da würde dann vielleicht dieser Begriff doch eher zutreffen.
Lassen Sie mich mal ein paar Mails zitieren, die wir im Laufe des Tages bekommen haben, nämlich genau zu dem Thema. Herr Albers als Präsident des Bundesverbandes Windenergie, nämlich zum Thema Landschaft. Da hat Yvonne Palo aus Hinte geschrieben, ganz speziell in Ostfriesland verschwindet das typische Landschaftsbild, die Weite und die Ruhe, der Grund, warum die Touristen nach Ostfriesland kommen und die Anwohner hier gerne wohnen. Dann hat uns Thomas Arnsberg geschrieben, er schreibt, die Bevölkerung und den Touristen wird jetzt erst das ganze Ausmaß bewusst und laufen Sturm gegen diese Zerstörung dieser Landschaft. Und Hajo Eresmann aus Zossen, Windkraftanlagen zerstören in immer größerem Maße die Landschaft und die Umwelt. In der Zossener Heide zum Beispiel sollen für 30 Windräder ca. 60 Hektar Wald abgeholzt werden. Ulf Düring aus Trennewurt, wir werden auch in der südlichen Dietmarscher Marsch immer mehr von Windindustrieanlagen eingekesselt. Und zum Schluss Ilona Springer aus Adeleben hat ein Fazit. Wir zerstören unsere wunderschönen Kulturlandschaften, töten Vögel und Fledermäuse, entwerten Immobilien und den ländlichen Raum, riskieren unsere Wirtschaftsstandort und möglicherweise die Gesundheit vieler Menschen. Gesundheit reden wir noch gesondert drüber. Herr Albers, wenn Sie das hören, was sagen Sie diesen Menschen?
Ja, zunächst einmal ist es ein Beispiel dafür, dass gesellschaftliche Entwicklungen eben auch in der Gesellschaft diskutiert werden müssen. Hier kommen jetzt Positionen auf. Es gibt andere Positionen auf der anderen Seite. Und sicherlich ist es eine Aufgabe der Gesellschaft, auch der Politik, diesen Prozess zu moderieren, Pro und Contra zu formulieren und zu nennen. Ich nehme diese Argumente ernst. Es gibt Hinweise darauf, dass sozusagen Planungsprozesse notwendig sind. Mhm. Ich selbst habe erlebt, dass diese Planungsprozesse sehr, sehr viel sensibler und umfangreicher geworden sind. Ich möchte ein Beispiel nennen. im Bereich des Vogelschutzes, der Ornithologie, ist es nicht nur so, dass Windparks heute wahrscheinlich diejenigen sind, die die besten wissenschaftlichen Grundlagen überhaupt über Bestände ermittelt und erarbeitet haben, sondern sie müssen für jede Windkraftanlage auch umfangreich Hektare, 30, 40 Hektar für einen Windpark heute aus der Produktion rausnehmen und in die Ökologie überführen. Das ist sicherlich etwas, was man ganz eindeutig hier in diesem Zusammenhang mitdiskutieren muss.
Ich würde gerne noch mal nach Bremen fragen, zum Bündnis Vernunftkraft Niedersachsen, Sven Schultheiß oder Harald Frauenknecht. Sind Sie eigentlich grundsätzlich gegen Windkraft?
Die Frage, wenn ich das beantworten darf, stellt sich für uns an dem Punkt nicht.
Aber für uns heute Abend?
Nee, für uns stellt sich die Frage, was ist Sinn und Zweck der Energiewende? Sinn und Zweck der Energiewende ist es, beispielsweise sich von Atomkraft zu verabschieden und auch erneuerbare Energien fossile Brennstoffe zu schonen. Das, was uns als Energiewende verkauft wird, ist aber das Gegenteil. Wir haben nach wie vor 16% Stromanteil Atomstrom im Netz.
Was machen wir mit der Windkraft? Wir reden heute Abend über die Windkraft. Was machen wir damit?
Dann sage ich etwas zur Windkraft und darf Wilhelm Busch zitieren. Aus der Mühle schaut der Müller, der so gerne malen will. Stiller wird der Wind und stiller. Und die Mühle stehet still. So geht's immer, wie ich finde, rief der Müller voller Zorn. Hat man Korn, so fehlt's am Winde. Hat man Wind, so fehlt das Korn. Das ist das ganze Dilemma der Windenergie.
Jetzt sagen Sie mir das in der Sprache des Jahres 2015. Wofür steht Ihr Vernunftkraft Niedersachsen-Bündnis?
Ich sage Ihnen in der Sprache des Jahres 2015, übersetze ich Wilhelm Busch, natürlich nicht so schön, Windstrom ist Zufallsstrom und damit ist er für eine Industriegesellschaft, solange er nicht gespeichert wird, vollkommen überflüssig und jede Landschaftszerstörung gehört sofort eingestellt. Wir verlangen einen Rückbau, keinen weiteren Ausbau, bis die Windenergie auch eine verlässliche Energie für eine moderne Industriegesellschaft ist.
Herr Albers, ich habe noch Mails bekommen, das Stichwort ist eben genannt worden von Herrn Schulters, nämlich das Stichwort Speichern. Da hat uns geschrieben Rainer Lenzing aus Oberweser, die Windanlagen werden nur noch aus Renditegründen der Investoren gebaut. Sie leisten leider nur so lange nichts zur Energieversorgung, wie der Strom nicht gespeichert werden kann. Und Jan-Erik Müller-Zitzke aus Bodenfeld schreibt zur Speicherung, weiterer Windenergieausbau ist ohne Speichertechnik völlig Unsinn, egal wo in der Republik. Wir haben viel zu viele Windmühlen, nicht etwa zu viel, sondern zu wenig. Hallo, warum wird nicht erst einmal vorrangig das Thema der Speicherkapazität von Windenergie vorangetrieben, will Alexandra Mittelstädt aus Höchst wissen. Herr Albers, träumen Sie als Präsident des Bundesverbandes Windenergie auch von Speichertechnik und das Leben wäre leichter?
Die Speichertechnologie ist einer der kommenden nächsten Schritte. Das weiß auch die Bundesregierung und steckt einige politische Entwicklungsarbeit in diese Themen hinein. Wissen Sie, im ersten Schritt war es wichtig, eine Technologie zur Erzeugung der Erneuerbaren zu entwickeln und dabei die Kosten erheblich zu senken. In der Photovoltaik zum Beispiel von anfänglich über 50 Cent heute auf etwa 9 Cent. In der Windenergie sind die Kosten ebenfalls um 65% gesunken. Und mit Anteilen, die in den ersten Jahren bei wenigen Prozent des Gesamtstrombedarfs lag, war der eingespeiste Strom praktisch zu jeder Zeit verwendbar. Heute sind wir bei den erneuerbaren Energien insgesamt bei einem Anteil von 29% des Stromverbrauchs in Deutschland angekommen. Das ist ein Erfolg.
Moment, jetzt müssen wir wieder die Windkraft dürfen wir heute Abend nicht vergessen. Diesen 29% sind ca. 8% Windkraft.
Haben das richtig? Knapp 10 mittlerweile durch den Zubau in den vergangenen 2 Jahren. Und diese Anteile müssen wir zunehmend natürlich auch flexibilisieren. Wir arbeiten sehr, sehr stark daran, den sogenannten Prozess der Transformation.
Meine Frage war nur die Speicherung. Erst einmal. Aber da sind Sie noch nicht so weit.
Darf ich was sagen zur Speicherung?
Ja, bitte, gerne, Herr.
Es ist leider so, dass im Bereich der Energiewende sehr viele ihre Meinung kundtun, die so dem gesunden Menschenverstand entspricht, aber die gar nichts mit Ökonomie zu tun hat. Wir wissen einfach durch ganz viele verschiedene Studien, dass wir momentan diesen Ausbau der Speicher, der unfassbar teuer ist, nicht benötigen. Das wäre eine volkswirtschaftliche Fehlinvestition. Wo wir Speicher sofort einsetzen könnten und müssten, wäre bei Pumpspeicherkraftwerken. Aber wir haben die geografischen Bedingungen dazu nicht. Das, was da gedacht wird an Batterien und so weiter, das sind alles volkswirtschaftlich unglaublich teure Angelegenheiten. Gut. Wo wir hinkommen müssen, ist, das ist ja ganz am Anfang mal gesagt worden, dass wir Energie weiterdenken und sagen, wir müssen zur Elektromobilität, damit die Speicher schon vorhanden sind. Ja. Das sind nämlich die Batterien der Fahrzeuge.
Meine Herren, ich verstehe das alles sehr gut.
Dass alle Gebäude mit elektrischen Wärmepumpen arbeiten.
Meine Herren, ich verstehe, dass Sie beim Thema Energie ganz viele Felder aufmachen möchten. Aber ich bin heute Abend etwas streng und bleibe bei der Windkraft. Denn Peter...
Ich wollte nur auf Ihren Speicher antworten. Und ja, das habe ich jetzt getan.
Vielen Dank. Peter Hogewehn aus Dörpen. Guten Abend.
Ja, danke.
Herr Hogewehn, hören Sie mich? Machen Sie Ihr Radio aus und konzentrieren Sie sich mal auf Ihr Telefon.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Moet ik zo even. Ik heb het jaar gerade vervolgd. Ik mocht ik aan het thema blijven.
Mm-hmm.
Wat alleen hoe het was over fossielzaak, hoe het over klimaat. Kijk, dat zijn kant veel, we hebben zo'n wereldwijd koekt, want ook gedifferentieerd. Dan is die vraag, of wenn wir über fossiele brandstoffen spelen, dat het überhaupt fossiel is. Er is ook een abiotic theorie die ook eens bewezen is.
Herr Hogewehn, wir reden heute Abend über Windkraft.
Ja, dat möchte ich gerne sagen, maar dat wordt zoveel geredet. En de klimaatverandering, de temperatuur wereldwijd, hat sich de laatste 24 jaar niet veranderd.
Ja.
So, nou möchte ich gerne auf thema zurückkehren. So, windenergie macht mensen krank.
Oké.
Okay. Kijk, dat wil ik ganz concreet stellen.
Woher wissen Sie das?
Dat is heel ganz simpel. Eens hebben we dat als eigen ervaring. We hebben hier een gezondheidscentrum hier in Noord-Friesland.
Mm-hmm.
Dat is open, is woning, onder is betrieb.
Mm-hmm.
En het had zich eruit gesteld dat zowel onze kinderen als ook wir open door de Siebzehn windkrachtaanlagen die hier de laatste 2 jaar biefst om 140 meter hoog, 144 meter hoog, gebouwd zijn, kranker worden zijn. Ganz concreet en nachtwijsbaar.
Is dat nachtwijsbaar over een huisarts erwiesen?
Ja, ja, het is alles protocoleerd en zo weiter. Het läuft ook bij gericht, dat gaat ook zo weiter.
Herr Hogewehn, ik würde Sie gern unterstützen, weil es gibt ähnliche Untersuchungen in Dänemark und dazu haben uns auch zahlreiche Mails erreicht. Corinna Schreiber zum Beispiel aus Borden, Dörenhagen schreibt, die Sorge der Bürger vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen werden hier durch die Stadt Lichtenau und den Bürgermeister Hartmann mit fadenscheinigen Gründen vom Tisch gewischt. Im Vordergrund steht nur die Rendite für die Betreiber. Michael Stiel aus Korbach hat geschrieben, Dänemark hat praktisch ein Moratorium für neue Windkraftanlagen, weil die Gesundheitsgefährdung durch Schall und Infraschall ist ein Schall, den wir nicht hören, nicht ausreichend geklärt ist. Warum wird in Deutschland zu diesem Thema kaum geforscht? Sollte es nicht auch hier ein Moratorium geben? Und zum Schluss Frank Utrecht aus Mommerland schreibt, in den vom Umweltbundesamt bestätigten Erkenntnissen, auch bundesübergreifend wird bestätigt, dass gesundheitliche Wirkungen von Infraschall derzeit nicht ausgeschlossen werden können. Was wissen Sie denn in Bremen vom Bündnis Vernunftkraft Niedersachsen von gesundheitlichen Risiken, wenn es um die Windkraft geht?
Ja, relativ viel. Also das, was da gesagt wurde, das können wir nur bestätigen. Also
können Sie es auch belegen? Gibt es Forschungen, wo Sie sagen, das können wir für Deutschland belegen?
Diverse. Also es gibt diverse Studien zum Thema Infraschall, über die Wirkung des Infraschalls auf das Hörorgan, wo ja auch das Gleichgewichtsorgan sitzt. Infraschall bringt Flüssigkeit in Bewegung und unser Körper hat jede Menge Flüssigkeit in sich, im Mittelohr, im Blutkreislauf, in der Gebärmutter beispielsweise auch Fruchtwasser. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass die Fehl- und Frühgeburtenhäufigkeit bei Tieren durch Infraschall zunimmt. Das EU-Arbeitsrecht sieht vor, dass Frauen, die schwanger sind, sich nicht in Umgebung von infraschallemittierenden Arbeitsmaschinen aufhalten dürfen. Das sind 8 Stunden am Tag. Eine Windkraftanlage dreht sich mit unter 24 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche, 365 Tage
im
Jahr.
Wie nah muss man an einer Windkraftanlage kommen, um in die Schädigung von Infraschall zu geraten?
Da reichen Kilometerabstände. Ich meine, wenn Sie sich mit Physik beschäftigen, dann wissen Sie, dass kurzwelliger Schall nahezu alles durchdringt.
Mhm.
Und dementsprechend können Sie da auch Hauswände hinstellen. Die haben den Infraschall trotz alledem auch in Ihrem Haus. Und die Abstände, über die wir reden, ob die nun ausreichen oder nicht, da brauchen wir nicht drüber debattieren. Das geht in Bereiche, wo Sie im Kilometer, mehrere Kilometer Umfeld die Beeinträchtigung nicht vermeiden können. Das ist ganz klar. Und die Untersuchungen in Dänemark sind ja nicht umsonst jetzt eingestellt worden, dass man sagt, angestoßen worden, dass man sagt, wir untersuchen das. Wir untersuchen darüber hinaus auch ein eventuell kanzerogenes Risiko, was von Windkraftanlagen ausgeht, von der Strahlung ausgeht. Und bis dahin faktisch tut man sich sehr schwer in Dänemark weitere Anlagen auszuweisen. Ich möchte eine Sache noch kurz sagen.
Lassen Sie uns, lassen Sie uns immer scheibchenweise machen, ja, okay, weil sonst verlieren die Hörer auch den Überblick und es ist immer schöner, wenn man bei einem Argument bleibt. Herr Albers, als Präsident des Bundesveramtes Windenergie, was sagen Sie denn zu der Entwicklung in Dänemark?
Wir haben mit den dänischen Kollegen gesprochen, auch mit der Regierung in Dänemark, die uns beschrieben hat, dass die Wiedergabe, die auch sehr stark durch die Medien gegangen ist, es gab den Fall eines Nerzzüchters, der sich dort beschwert hat, dem übrigens andere Nerzzüchter inzwischen in Dänemark deutlich widersprochen haben.
Aber dennoch hat die dänische Regierung Konsequenzen gezogen, abgesehen von dem Nerzzüchter. Es gibt eine politische Entscheidung, was die Windkraft angeht. Haben Sie befürchtet, dass das nach Deutschland rüberschwappt und Sie ein Problem kriegen?
Die Debatte ist ja durchaus in Deutschland. Ich erlebe das übrigens das zweite Mal in meiner Arbeit. 1995 gab es auch schon mal eine Phase, in der dieses Thema Infraschall deutlich diskutiert worden ist. Ich verweise darauf, dass die süddeutschen Bundesländer insbesondere in der Frage, wie nimmt man an der Energiewende teil, wie bauen wir die Windkraft aus, dieses Thema sensibel aufgenommen haben. Und die Staatsregierung in Bayern und in Baden-Württemberg, die Landesregierung dort, haben mehrere Studien beauftragt und das Ergebnis ist, dass es hier keinen spezifischen Zusammenhang gibt. Mhm. Es sei noch einmal erwähnt, Infraschall begleitet uns ohnehin überall im Leben, ganz
das heißt,
im Allgemeinen
Sie sagen,
gesprochen.
Das heißt, Sie sagen, in Baden-Württemberg und Bayern hat andere Erkenntnisse als Dänemark?
Ja.
Also diese Erkenntnisse würde ich gerne sehen. Es gibt eine Untersuchung der Uni München, die ganz klar die Wirkung auf Mittelohr-Gleichgewichtsorgan belegt. Und das ist auch nicht vom Tisch zu diskutieren. Infraschall wirkt nachhaltig gesundheitsschädigend. Es gibt dazu diverse Studien, vorwiegend aus dem angelsächsischen Bereich, England, Kanada, Neuseeland, Australien, wo ganz klar belegt wird, dass diese Negativwirkung auf die Gesundheit da ist. Man kann die nicht wegdiskutieren, nur weil sie nicht in Deutsch publiziert werden.
Lassen Sie mich eines sagen. Das eine sind Untersuchungen zu dem Phänomen Infraschall. Jetzt müssen wir allerdings hier an dieser Stelle ja die Verbindung zur Frage der Windenergie herstellen und die Frage stellen, trifft das zu, in welchem Abstand trifft das zu, in welchem Ausmaß trifft es zu? Und die Untersuchungen haben eben in diesem Bereich ergeben, dass es unter der Anwendung der Windenergie, unter den Abstandsregelungen, die es dazu gibt, diese Befürchtung nicht zutreffend sind.
Abstandsregelung ist ein wichtiges Wort, darüber reden wir gleich. Damit ist gemeint, wie weit muss eine Windmühle vom Haus von Bewohnern entfernt sein? Ulrike Brunke aus Kiel, guten Abend, Frau Brunke.
Ja, guten Abend. Ich höre doch mehr zu, als ich eigentlich wollte. Es ist hochspannend, die Diskussion, und ich finde die Sachen, die gerade gebracht wurden zu den Gesundheitsschädigungen, da habe ich mich noch nicht so informiert, finde ich erschütternd und auch schade, wie die weggebügelt werden. So, das erstmal dazu. Dennoch bin ich sehr, sehr, sehr für erneuerbare Energien und denke auch, Wind ist ein Standbein und natürlich müssen dann die Speicher kommen. Und mein Vorschlag ist, weg von den Großen hin zur dezentralen Versorgung. Das heißt viel, viel, viel mehr Windräder, viel, viel kleinere Windräder und andere Windräder, nämlich Vertikalläufer. Ich bin keine Fachfrau, ich habe es überhaupt nicht mit Zahlen, aber ich habe einmal einen Rundfunkbericht das war auf dem Deutschlandfunk, gehört von einer Studie. Ich meine, das war ein Versuch, ich meine in Arizona. Ich habe es nicht wiedergefunden und auch so ist nicht wieder auffindbar gewesen.
Mhm. Frau Brunke, lassen Sie uns kurz klären. Vertikal, das heißt, die Windräder, die wir kennen, da sind die Flügel vertikal in der Luft. Und
ja,
bei sogenannten Horizontalläufern sind es so Räder, wo die praktisch die Räder waagerecht zum Horizont sind. Und Sie sagen, das ist schöner oder nicht so auffällig und davon bräuchte man weniger, Frau Brunke. Das Wort ist dezentral. Herr Rogall, Sie beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit. Wäre es schlauer und klüger, die Windenergie nicht zentral in Windparks zu produzieren den Strom, sondern mehr dezentral in kleinen Einheiten, dann wird das nicht so auffällig?
Ich bin ja generell für eine dezentrale Struktur. Aber man muss nachhaltige Ökonomie, da schwingt das ja im Begriff mit drin, es geht um Ökonomie. Und das heißt, es geht auch immer um die Wirtschaftlichkeit von Anlagen. Und da müssen wir sehen, dass dezentrale Windkraftanlagen einfach ganz deutlich pro Kilowattstunde teurer sind. Und zwar sehr viel teurer. Und dennoch wird man die Forschung in diesem Sektor weiter zu betreiben haben. Nur momentan einen großflächigen Ausbau in dem Umfang, wie wir es brauchen würden, das habe ich ja vorhin dargestellt, halte ich für volkswirtschaftlich nicht für tragfähig, sondern umgekehrt ist der Weg, dass wir alte Anlagen, die viel zu klein gebaut wurden, dass diese Anlagen in der Größenordnung wegkommen und durch einzelne größere Anlagen, die viel wirtschaftlicher sind, ersetzt werden.
Repowering genannt. Größere Anlagen heißt natürlich auch höhere Windmühlen und größere Flügel. Und da sind wir dann bei der Abstandsfrage. Dazu habe ich wieder Mails bekommen im Laufe des Tages. Da hat uns zum Beispiel Ewald Wiechmann geschrieben aus Bramsche: Rund um mein Wohnhaus, das in einer kleinen Siedlung im Außenbereich liegt, sollen in einem Umkreis von 4000 Metern 35 Windräder mit einer Gesamthöhe von über 200 Metern gebaut werden. Die Entfernung zu meinem Wohnhaus beträgt etwa 600 Meter und das in Hauptwindrichtung. Ulf Düring aus Trennewurt hat geschrieben, 800 bis 400 Meter Abstand zu unseren Häusern als Mindestabstand zu 150 Meter hohen Anlagen. Wo bleibt da das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit? In Klammern und die Immobilienwerte, ... schreibt er. Bernd Sievert, warum werden in Bayern bis zu zehnfache Höhe als Abstand zu Wohngebieten festgeschrieben und in Niedersachsen mindestens nur 400 Meter? Zehnfache Höhe, damit meint Herr Sievert die zehnfache Höhe praktisch der Windmühle. Also wenn eine Höhe 200 Meter der Windmühle ist, muss das nächste Haus 2 Kilometer weg sein. Hanna Preis fragt, wieso wird in Niedersachsen nicht auch die 10H-Anstandsregelung, das ist das 10-mal die Höhe, die in Bayern besteht, eingeführt? Wieso gibt es momentan keinen Stopp des Ausbaus in Dänemark? Das hatten wir schon. Und Holger Schmidtchen schreibt, warum wird die 10H-Regel nicht bundesweit eingeführt und die Aufstellung im Wald verboten? Bleiben wir bei der 10H-Regelung, was heißt 10-mal die Höhe der Windmühle? Frage an das Bündnis Vernunftkraft Niedersachsen. Welchen Abstandsminimum schlagen Sie vor?
Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die Frage stellt sich uns nicht.
Aber den Bürgern, die hier schreiben, stellt sich die Frage.
In dem Moment, wo ich sage, ich baue keine weiteren neuen Anlagen mehr aufgrund der beschriebenen und heute schon andiskutierten Problematiken, stellt sich keine Frage nach Mindestabständen.
Also Sie
keine
sagen,
weiteren Windanlagen,
Sie sagen, nicht
die Gesundheitsfrage geklärt ist.
Sie sagen also gar keinen Bau mehr weiterhin und damit sind für Sie diese Fragen dann gelöst?
Nein, es geht nicht darum, ob wir damit Fragen lösen oder nicht lösen. Wir können natürlich die Forschungsergebnisse aus Dänemark abwarten bezüglich der Krebsstudie. Wir können auch die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts annehmen, die der Bundesregierung ja geantwortet hat.
Seien Sie mir nicht böse, wir sind bei der Frage des Abstandes und ich frage das Bündnis Vernunftkraft Niedersachsen, wie weit sollen Windräder von Häusern entfernt sein? Das ist die konkrete Frage.
Okay, ich möchte vernünftige Forschungsergebnisse sehen, die belegen, in welchem Abstand Infraschall keine Rolle mehr spielt für die Gesundheitsgefährdung der Anwohner. Die haben wir bei uns bisher nicht publiziert, die sind nicht öffentlichkeitswirksam vorgetragen und solange brauchen wir nicht über Abstände reden. Zum Schutz der Allgemeinheit empfiehlt sich im Moment, und die Herren Rogal und Albers haben es selber gesagt, speichern können wir es im Moment eh nicht, warum wollen wir dann weitere Anlagen bauen? Wenn wir keine Straßen haben, brauchen wir keine Autos.
Glauben Sie nicht, dass Sie Anhänger Ihres Bündnisses enttäuschen, wenn Sie so eine Zahl nicht nennen, wie weit Windmühlen weg sein sollen?
Sie können gerne Zahl hören. Also ich bin der Meinung, dass wir mindestens den zehnfachen Anlagenabstand haben sollten. Infraschall ist belegbar mehrere Kilometer weit mit Wirkung nachweisbar.
Herr Albers, wenn es so ist, wenn die Regel gilt, 10-mal die Höhe, gibt es dann überhaupt noch Flächen in Deutschland, wo man jeweils 2 Kilometer weg ist vom nächsten Gebäude?
Sie haben richtig zitiert, dass Horst Seehofer in Bayern diese Regelung hat entscheiden lassen. Das hat uns sehr überrascht. Das Ergebnis ist übrigens, dass damit 0% der ausgewiesenen Flächen in Bayern noch nutzbar sind für Windkraft. Also unter dieser Abstandsregelung hat man eigentlich eine Entscheidung gefasst und ich fürchte, das war auch das Ziel von Horst Seehofer, keine Windkraft mehr für uns in unserem Bundesland. Wir haben dort übrigens Bürgerproteste und kommunale Proteste, weil man sich den Ausbau der Windkraft dort wünscht, weil Kommunen die Energiewende unterstützen wollen und jetzt von der Staatsregierung das ausbekommen haben.
Herr Albers, die Frage nochmal, warum ist das von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich? Sie als Bundesverband des Windenergie hätten da auch ein Interesse daran, da eine klare Linie zu kennen.
Das Baurecht liegt an dieser Stelle sozusagen im Landesbaurecht. Das heißt, es ist eine Länderhoheit, die hier beschritten wird. Deswegen können die Bundesländer unterschiedlich vorgehen. Es gibt eine ganze Reihe von Bundesländern, die das ebenfalls nach Bayern diskutiert haben und auch erkannt haben, dass damit die Energiewende nicht mehr gestaltbar ist mit diesem Abstand und deswegen auch Abstand genommen haben von dieser Regelung.
Wenn Sie ein Eigenheim besäßen, Herr Albers, wie weit müsste die Windmühle weg sein, damit Sie sich nicht gestört fühlen?
Ja, ein wichtiges Kriterium ist dabei natürlich der Schall, der Rückschlüsse zulässt. Wir haben heute in aller Regel Abstände, die oberhalb von etwa 500 Metern beginnen. und in Richtung 1 Kilometer gehen. Dazwischen bewegt sich das. Dabei ist durchaus eine wichtige Grundlage, ob moderne Technik eingesetzt wird, wie auch in der Forschung und Entwicklungsarbeit Schallprozesse optimiert werden können. Die Windbranche hat da sehr, sehr große Fortschritte erreicht.
Wie weit hört man denn, wenn sich der Wind in den Flügeln bricht, wie weit hört man das Geräusch?
Ja, das Geräusch als solches ist ja ein relatives, wenn Sie so wollen. Dazu haben wir ja Schallwerte und Schallstudien.
Wie weit hört man das?
Das kommt sehr darauf an, unter welchen Windverhältnissen Sie leben, aus welcher Richtung der Wind
Nordfriesland,
kommt.
Nordfriesland, Windstärke 7, Nordwest. Ja. Also, Südwest kommt der Wind immer, ja, Südwest.
Hören können Sie sicherlich über 300, 400 Meter eine Windkraftanlage, aber eben nicht über 35 oder 40 Dezibel. Hören können Sie den Wind dann gelegentlich sogar dominant, genauso in den Baumwipfeln um Sie herum.
Gut, das Bild lassen wir stehen, denn wir schalten nach Tönning. Da ist Georg Krüger am Telefon. Guten Abend, Herr Krüger, Sie mussten etwas warten, aber ich denke mir, in Tönning, Sie wissen, wovon wir sprechen heute Abend.
In Tönning direkt nicht. Ich bin Geschädigter und vor Windkraft geflüchtet, aber das nur nebenbei. Ich wollte folgenden Beitrag bringen. Es hat im Jahre 2009 das Wirtschaftsministerium des Landes Schleswig-Holstein unter Herrn Wirtschaftsminister, der war großer Förderer der Windkraft. Und da hat er eine Broschüre rausgegeben, um das geplante Kohlekraftwerk mit 3 Blöcken in Brunsbüttel zu begründen. Und da hieß es wörtlich, 92% der Windkraft müssen durch konventionelle Kraftwerke gestützt werden, um Strommenge, Spannung und Frequenz 50 Hertz zu halten. Mhm. Das heißt also, jetzt kommt mein Kommentar, das heißt also, dass in über 90% der Fälle Kraftwerke konventioneller Art, sprich Atom, Braunkohle oder sonstige mitlaufen, weil die ja nicht innerhalb von Minuten, wie sich der Wind ändern kann, rauf und runter gefahren werden.
Atom können wir ausklammern, erst einmal, Herr Krüger, oder?
Ja, okay. Ja, da gibt es ja noch, also so viele Atomkraftwerke sind wegen Windkraft noch nicht abgeschaltet worden.
Okay.
Aber lassen wir die konventionellen Kraftwerke, die sind unentbehrlich, damit unser Stromnetz sicher ist.
Herr Rogal, hat er recht, wenn Herr Krüger sagt, wir brauchen eigentlich als Backup immer noch die fossilen Brennstoffe, damit die Windkraft überhaupt leben kann?
Also eins ist klar, wenn wir eine 100% Versorgung mit erneuerbaren Energien haben wollen, und das müssen wir aufgrund der Klimakatastrophe, dann müssen wir die Energiewirtschaft, wie sie heute ist, vollständig umbauen. Wir haben heute eine Energiewirtschaft, die ist geprägt durch große Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke. Die können in der Tat nicht so schnell hoch und runter gefahren werden. Was wir brauchen, sind flexible kleine Kraftwerke, die sehr schnell sich dem Wind und der Sonne anpassen können, die mit Wärmespeicher und Nahwärmeversorgung dafür sorgen, dass die gesamte Energie genutzt wird. Mhm. Ich möchte noch einen letzten Beisatz sagen. Alle, die sich melden, sind sich doch einig, dass wir in einer Industriegesellschaft leben. Wenn Sie diese Anforderungen stellen würden an die LKWs, an die Bahnen, dann würden wir in ganz Deutschland keinen einzigen LKW mehr fahren lassen dürfen. Es dürfte keine Bahn mehr fahren. Ich als Berliner habe überall um mich herum die S-Bahn. Wenn wir die alle stilllegen wollten, die Stadt würde doch sofort im Verkehrskollaps untergehen. Das Einzige, was ein sinnvoller Ansatz ist, ist die Forderung nach weiterer Forschung. Dort, wo echte Gesundheitsgefahren auftreten, da muss man dann etwas tun.
Mhm. Stefan Denekas aus Rauderfehn. Guten Abend, Herr Denekas.
Guten Abend. Ich möchte dazu quasi sagen, dass die Windkraftanlagen erstens ohnehin nicht so umweltfreundlich sind, wie sie dargestellt werden, weil beim Abbau ist das natürlich alles Sondermüll. Und ich habe als Zeitarbeiter in einem Windenergieanlagenunternehmen gearbeitet und es fällt massiv viel Müll an. Und das ist alles Sondermüll. Abgesehen davon habe ich schwere allergische Probleme bekommen. Und ich habe also wirklich Kollegen gehabt, ich sag mal, wenn die Nachtschicht um 10 Uhr abends anfing, die konnten um 9:15 Uhr schon wieder nach Hause gehen, weil die quasi schon kollabiert sind.
Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus, Herr Denekas?
Also ich war früher Befürworter des Ganzen und ich ziehe die Konsequenzen daraus, dass die Befürworter eventuell selber mal sehen sollten, wie das Ganze produziert wird, weil wenn man das dann selber mal gemacht hat, dann steht man ganz schnell auf einem ganz anderen Standpunkt und also ich kann da nur in diesem Bereich von abraten, weil erstens bei der Produktion halt, wie gesagt, das Ganze gesundheitsgefährdend ist und es natürlich auch Sondermüll ist.
Und wo soll der Strom dann herkommen?
Die Idee, die können natürlich im Bereich Solaranlagen etc. Passieren, aber was mir halt missfällt, ist, dass da Theoretiker sitzen, die dann oftmals gar nichts aus der Praxis wissen. Wie gesagt, ich war vorher auch ein glühender Verehrer des Ganzen und als ich das Ganze dann produziert habe ich halt festgestellt, was bringt mir das, wenn es von außen umweltfreundlich ist, aber im Grunde genommen, wie gesagt, Sondermüll ist und viele Mitarbeiter da schwere gesundheitliche Probleme haben.
Frage mal an Vernunftkraft in Niedersachsen, dem Landesverband Landschaftsschutz. Wir haben das zu Beginn der Sendung gehört und es schleicht durch die ganze Sendung. Man hört das ja auch, wenn man sagt, ich bin eigentlich gegen Windräder. Herr Schultheiß, kommt die Erwiderung, also willst du denn Atomkraft wiederhaben? Wie gehen Sie mit dieser Formel um?
Ich kann da auch nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Für mich stellt sich die Frage nicht und ich möchte diese Zahl nochmal korrigieren. Wir reden nicht über 10% Anteil Windenergie. Das ist der Produktionsanteil. Im Verbrauch hat die Windenergie aktuell ca. 2% Anteil, der Atomstrom 16. Wir werden mit Windenergie kein Atomkraftwerk ersetzen. Wir kaufen durch die Energiewende sogar noch Atomstrom aus dem Ausland dazu, in dem Moment, wo der Wind stillsteht.
Gut, dann
das
eine
sind
konkrete,
die Fakten.
Ja,
die Frage dahingehend stellt sich nicht.
Wo soll denn dann, wenn Sie sagen, wir wollen keine Windräder mehr in der Landschaft sehen und keine sollen gebaut werden. Wo soll dann aus dem Bereich erneuerbarer Energien der Strom herkommen?
Darf ich
der
dazu?
Strom, ich würde
ja,
ich, Herr Rogal, wollen ja. Sie dazwischen? Na, dazu.
Nur nee, zu. Es war mein Kollege.
Also,
es gibt andere Fragen.
Als Wissenschaftler
die man
sich stellen kann. Bin ich das natürlich gewohnt, dass sehr viele Menschen mit Zahlen um sich werfen, wo ich nur verblüfft sein kann. Ich habe hier vor mir liegen die neueste Veröffentlichung vom Bundesumweltministerium zu den erneuerbaren Energien im Jahre 2014. Und da wird ausgewiesen, dass die Windenergie ganz genau mit einem Komma 9,7% des Stromverbrauchs in Deutschland produziert hat.
Produziert
und wo
hat,
Sie
danke.
Dann 2% hernehmen, ist mir schleierhaft.
Produziert hat. Sie haben es selber gesagt. Produziert hat.
Und was meinen Sie?
Dass der Verbrauchsanteil wesentlich geringer ist. Ja. Holland baut eine Stromtrasse nach Emden, um den an der deutschen Nordsee generierten Windstrom abzugreifen.
Das heißt, Sie sagen, die Windkraft produziert zu viel Strom und wir brauchen so viel Windkraft gar nicht.
Die Windkraft produziert rund 2/3, der aus dem deutschen Netz hinausfließt, der dann abgenommen werden muss. Man könnte auch ketzerisch sagen, entsorgt werden muss. Gegen Zugabe von Geld, weil der Strompreis an der Leipziger Strombörse in dem Momenten bei Überangebot ins Negativum fällt. Mhm. Und die Frage des Ersatzes Atomkraft, die stellt sich mir nicht. Atomkraft ist beschlossene Sache, die wird abgeschaltet, aber die wird in Deutschland nach aktuellem Stand nicht von Windkraft ersetzt.
Herr Albers, als Präsident des Bundesverbandes Windenergie, produziert die Windkraft zu viel Strom?
Nein, die Zahlen sind schon richtig, die Herr Professor Rogal hier genannt hat, mit den statistischen Ausarbeitungen des Bundesumweltministeriums, das Wirtschaftsministerium
sieht ja, das sind, da kommt genauso. Aber der Einwand aus Bremen, das sind die produzierten Zahlen, aber nicht der Strom, der gebraucht bzw. genutzt wird.
Das ist der Anteil am Verbrauch in Deutschland. Übrigens, ich würde fast noch einen drauflegen, in den norddeutschen Ländern kommen wir heute ja auf Werte, die über 60% liegen, die das Ziel haben, über 100% zu erzeugen. Mhm. Dieser Strom wird natürlich in Teilen dann auch in der Bundesrepublik verteilt, weil das Netz heute übrigens einer der kostengünstigsten Speicher ist, indem er die Energie verteilt und dort nutzbar macht, wo der Strom auch gebraucht wird. Wir haben schon festgestellt, dass wir die Windkraft und die erneuerbaren Energien, auch die Photovoltaik, weiter ausbauen müssen, um die Klimaschutzziele zu erreichen und übrigens auch, um von Energieimporten aus Krisenregionen unabhängiger zu werden. Ganz entscheidend, ich glaube, die Ukraine beispielsweise würde heute politisch ganz anders dastehen, wenn sie nicht diese enorme Energieabhängigkeit aus Russland hätte. Und übrigens kann man das auch dort mit erneuerbaren Energien und mit Windkraft machen.
Rolf Hoffmann aus Großen Aspe. Herr Hoffmann, guten Abend.
Ja, guten Abend. Also zwei Ungereimtheiten möchte ich vielleicht doch mal versuchen klarzustellen oder darauf aufmerksam zu machen. Es wird immer natürlich davon geredet, dass Windenergie oder auch Solarenergie gespeichert werden müsste. Erst dann seien sie nützlich. Das ist natürlich immer wieder dieses künstliche Denken oder das Denken in Technik. Mhm. Wenn wir an die Speicher denken, müssten wir doch immer zuerst daran denken, dass die Natur die Brennstoffe, also die nachwachsenden Hölzer, auch gleichzeitig gute Speicher sind. Und wenn wir das nicht nachahmen können oder ersetzen können in ähnlichen Techniken, dann wird natürlich nicht viel daraus werden. Aber wir haben ja die Windenergiespeicher in der Pipeline. Das heißt, die Mobilität, wenn sie denn elektrisch ist und mit Akkus ausgestattet wird, kann doch dann immer gleichzeitig der Speicher sein.
Das haben wir eben gehört, dass natürlich das Netz auch ein Speicher ist. Sie hatten noch einen zweiten Punkt, Herr Hoffmann.
Und der zweite Punkt ist, es wird darüber geklagt, dass die Windenergie die Landschaft zerstört. Das ist natürlich etwas sehr spätes Lamento. Denn zerstört wurde die Landschaft ja schon durch die Straßen und durch den Verkehrswahn und durch die Industrie. Und wenn nun zusätzlich diese beiden Komponenten auch noch Energie brauchen und das mit Windmasten gedeckt werden soll, ja, dann ist das doch wohl eine notwendige Folge. Aber der Start der Landschaftszerstörung war ja die Industrialisierung selbst.
Gut, vielen Dank, Herr Hoffmann aus Großem Aspel. Karl Wurm aus Barendorf. Guten Abend, Herr Wurm.
Einen schönen guten Abend. Ich möchte ein Votum für die Nutzung der Windenergie mit Einschränkungen abgeben. Ich möchte mich kaprizieren auf die Akzeptanzfrage, die ja zunehmend kritisch wird. Meine Erfahrung ist von 1990, wo ich im Kreis Unna die ersten Bürgerwindkraftprojekte mit anderen Aktiven realisiert habe. Da gab es diese Akzeptanzgeschichten nicht. Und in dieser ganzen Akzeptanzgeschichte schwingt für mich auch so etwas wie eine unreflektierte Neiddebatte mit. Ich empfehle allen, sich aktiv an Wind- und Solarprojekten zu beteiligen. Bei der Windenergie ist es so, dann nimmt auch die Schallbelästigung subjektiv ab. Wenn ich nämlich weiß, dass ich daran beteiligt bin und erneuerbaren und sauberen Strom erzeuge und gleichzeitig damit auch Geld verdienen kann, wird meine subjektive Einstellung dazu anders.
Sie meinen,
all
wenn
den
Sie
anderen
dann,
Themen will ich nicht sagen,
gut,
sind noch genug Anrufer.
Herr Wurm, das
ich.
Überlassen wir den Hörern, das zu beurteilen, ob wenn man Geld in der Sache hat, ob man dann die Belästigung leichter ertragen kann. Mhm. Ich würde gern zum Schluss der Sendung nochmal Herrn Albers fragen. Herr Albers, wie ist das denn nun? Heißt das aus Ihrer Sicht, wir brauchen mehr Windräder im Land oder könnte es auch dazu führen, dass es irgendwann Grenzen gibt, wo wir sagen, da geht nicht mehr? Und meine Frage ist, was ist dann?
Ja, wir haben eine natürliche Grenze in der Gestaltung der Politik darin, dass wir in den Bundesländern nur 1-2% etwa der Flächen überhaupt für Windkraft nutzen. 98% der Flächen sind Tabuzone. Und damit ist sozusagen auch ein Regulativ gegeben, das auch ein gutes Stück dieser gesellschaftlichen Debatte, die wir hier heute führen, auch widerspiegelt als Verantwortung der Politik. Was die Stückzahl betrifft, können wir mit der Verwendung moderner Technologien die Stückzahl der Windkraftanlagen durchaus auch senken, weil nämlich die einzelne Anlage effizienter ist und heute bis zu 10-mal mehr Energie erzeugt als noch vor etwa 15 Jahren.
Frage an das Bündnis Vernunftkraft Niedersachsen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Schultheiß und Herr Frauenknecht, Sie sagen ja, keine Windkrafträder mehr bauen, Baustopp. Glauben Sie, dass Sie mit dieser Forderung in der Zeit, wo man sagt, wir wollen weg von Fossilen, wir wollen weniger CO2, wir wollen keine Atomkraft, politisch ein Gewicht haben?
Ich kann mich immer nur wiederholen. Man muss die Hintergründe kennen und man muss wissen, dass Windräder kein CO2 sparen, weil Kohlekraftwerke parallel laufen. Wir haben sogar mehr CO2 emittiert die letzten 5 Jahre durch Windkraft. Wir töten damit Hunderttausende von Vögeln und Fledermäusen. Wir verhindern dadurch keine Atomkraftwerke. Wir gefährden die menschliche Gesundheit. Wir vernichten damit Werte, Altersrücklagen von Anwohnern. Wir können den Strom nicht in der Bundesrepublik verteilen. Es gibt die Trassen nicht. Es gibt für uns keine vernünftige Begründung, dieses System zu unterstützen, was uns nur 2% unseres Verbrauchsstroms liefert.
Herr Rogal, Sie haben das letzte Wort in dieser Sendung und ich würde gerne um eine kurze Antwort bitten. Wie wichtig ist in Zukunft, wenn wir über solch ein Thema reden, die Akzeptanz der Bürger, wenn sie an Nachhaltigkeit denken?
Also wir haben das ja gesehen bei der Atomenergie, eine Energie, die gar keine Akzeptanz in der Bevölkerung hat, hat keine Zukunft. Der nächste Schritt wird sein, die fossilen Kraftwerke in einem längeren Abstand abzuschalten und dann bleiben nur noch die Erneuerbaren übrig. Und nach dem, was wir wissenschaftlich wissen, ist unter Kostengesichtspunkten und übrigens, mir ist keine einzige Studie bekannt, wo nicht am allerbesten die Windenergie abschneidet in allen Bereichen. Nun kann das sein, dass es einzelne Gesundheitsfragen gibt, das habe ich vorhin schon gesagt, die weiter beforscht werden müssen. Ich kann ja nur über das reden, die Studien, die ich kenne und nicht irgendetwas, was noch nicht erforscht ist. Aber das kann ja keiner von den Herren, die hier beteiligt waren, seriös machen.
Ich muss Ihnen jetzt leider ins Wort fallen, weil die Zeit läuft und gleich kommen die Nachrichten. Aber vielen Dank für diese sehr engagierte Debatte in den Studios und vielen Dank den Hörern, die geschrieben haben. Das war die Redezeit, der Streit über die Windenergie. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Und morgen reden wir die bediente Gesellschaft. Was sind uns Hilfen und Service wert? Das morgen. Und Sie können ab 20.30 Uhr anrufen oder gleich schreiben ndr.de/redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.